Immer wenn Wolfgang Schäuble gefragt wurde, ob denn die jeweilige Krise nicht die bislang schwerste Krise für ihn sei, war seine zuverlässige Reaktion: Ach was. Dann begann er aufzuzählen, was er schon alles zu seinen Lebzeiten erlebt hatte. Kuba-Krise, Ölkrise, RAF, diverse Fluten, 9/11, Finanzkrise, Bankenkrise, Klimakrise. Regt euch nicht mal so auf, war seine Botschaft. Hatten wir schon alles. Werden wir auch diesmal überstehen. Als jedoch Wolfgang Schäuble im Mai letzten Jahres gefragt wurde, und jetzt die Corona-Krise? Nein, das geht jetzt nicht mehr. Etwas Vergleichbares haben wir zu Lebzeiten nicht erlebt, sagte er. Ob Wolfgang Schäuble, gläubiger Christ, Parlamentspräsident und Bundestagsdienstältester in diesen Tagen manchmal ein apokalyptisches Gefühl hätte? Ja. Die Antwort kommt schnell und bestimmt. Er hat das Gefühl immer noch. Und das gehört ja auch zum Beunruhigenden dieser Situation. Die Ahnung, dass eine Apokalypse nicht an einem Tag passiert, sondern vielleicht über einen Zeitraum von 100 Jahren. Und dass wir vielleicht, womöglich, in diesen 100 Jahren leben. Nehmen wir einmal an, das stimmt. Nehmen wir einmal an, dass wir am Anfang einer riesigen, weltumspannenden Krise sind. Dann müssen wir uns einfach mit dem Thema Krise beschäftigen. Und ich möchte gern kurz am Anfang die beiden Hauptmerkmale einer wahrscheinlich jeden Krise nennen. Als erstes, in Krisen werden wichtige Fundamente unseres Lebens auf einmal massiv erschüttert. Unsere Gesundheit zum Beispiel, eine schwere Krankheit. Oder unsere finanzielle Sicherheit, der Arbeitsplatzverlust, berufliche Pleite. Oder auch unsere Freiheit, wenn man sich eingesperrt fühlt. Wann immer wichtige Grundlagen unseres Lebens erschüttert werden oder sogar wegbrechen, sprechen wir von einer Krise. Und als zweites, in jeder Krise stellen sich fast beinahe automatisch die großen Fragen des Lebens ein. Was trägt mich? Woher bekomme ich Kraft und Mut zum Weiterleben? Worauf kann ich hoffen? Ist mein gefährdetes, angeschlagenes Leben sinnvoll? Hat es einen Wert? Nicht für alle fühlt sich diese aktuelle Krise gleich dramatisch an. Wenn deine Rente pünktlich auf deinem Girokonto landet, dann kannst du dich mehr mit dem Thema beschäftigen, wo du heute Nachmittag spazieren gehst. Aber trotzdem merke ich bei Besuchen in der letzten Zeit eine seltsame innere Unruhe bei einigen Menschen. Und diese Unruhe stammt, glaube ich, höchstwahrscheinlich von diesen großen Fragen, die tief in uns sind und die in diesen Zeiten einer Krise aufbrechen, rauskommen wollen. Was trägt mich? Worauf kann ich hoffen? Worauf mich verlassen? Ist mein gefährdetes Leben sinnvoll? Hat es einen Wert? Und genau diese Fragen bergen auch große Chancen. Die Chance zum Beispiel, dass wir neue Ressourcen für unser Leben entdecken und auf einmal erfüllter, intensiver leben als zuvor. Natürlich können Krisen auch dazu führen, dass Angst und Sorgen unser Leben dunkel und eng machen, dass wir versinken drohen in Angst und Schmerz. Und natürlich ist in jeder Krise die Versuchung groß, unsere Ängste, unsere Sorgen, unseren Schmerz und dem anstrengenden Nachdenken über diese großen Fragen zu entfliehen, in den Alkohol, in exzessiven Medienkonsum, in Pornografie, in Glücksspiel, in andere Süchte und Drogen. Krisen sind gefährlich. Aber sie sind auch eine Chance, wenn es gut läuft. Krisen uns wachsen und reifen. Lasst uns also fragen, Was gibt es zu entdecken? Was sollten wir lassen? Wo kriegen wir Kraft fürs Durchstehen dieser Krise her? Wo finden wir Hoffnung? Und wie könnte ein Ausweg aus dieser Krise aussehen? Wie könnte diese Krise vielleicht doch am Ende ein gutes Ende nehmen? Fangen wir mal ganz vorsichtig an bei Martin Luther und hören, was er schrieb, als 1527 in Wittenberg die Pest ausbrach. Wenn Gott tödliche Seuchen schickt, will ich Gott bitten, gnädig zu sein und der Seuche zu wehren. Dann will ich das Haus räuchern und lüften, Arznei geben und nehmen. Orte meiden, wo man mich nicht braucht, damit ich nicht andere vergifte und anstecke und ihnen durch meine Nachlässigkeit eine Ursache zum Tode werde. Wenn mein Nächster mich aber braucht, so will ich weder Ort noch Person meiden, sondern frei zu ihm gehen und helfen. Siehe, das ist ein gottesfürchtiger Glaube, der nicht tollkühn und dumm und dreist ist und Gott nicht versucht. Schon mal nicht schlecht, wie ich finde, der gute alte Martin Luther. Ein weiterer Versuch. Mit Gottes Perspektive durch die Krise. Ich schlage vor, dass wir Gott selber fragen. Also den, der vermutlich der Einzige ist, der einen Überblick hat und auch von dieser Krise nicht überfordert ist. Ich lese im Alten Testament aus dem Buch 2. Chronike, Kapitel 7. Da erschien Gott Salomo des Nachts und sprach zu ihm: Wenn ich den Himmel verschließe und es nicht mehr regnet, wenn ich den Heuschrecken befehle, das Land kahl zu fressen, und wenn ich die Pest unter mein Volk sende, und wenn dann mein Volk, das meinen Namen trägt, sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich es vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. 2. Chronike 7, Abvers 13 und die folgenden. Wenn ich den Himmel verschließe und es nicht mehr regnet, wenn ich den Heuschrecken befehle, das Land kahl zu fressen, und wenn ich die Pest unter mein Volk sende, heißt es da. So beginnt die Rede an Salomo. Und bei diesem letzten Gedanken kann vielleicht die Frage aufkommen, die wird ja überall gern mal zitiert oder diskutiert: Hat vielleicht doch Gott Corona vom Himmel im Himmel zusammengebastelt und dann auf uns herabgesandt? Nein, ich bin der festen Überzeugung, dass Gott nicht die Quelle von Corona ist. Und wir sollten diesen ersten Teil der Gottesrede also ungefähr eher folgendermaßen hören. Da erschien Gott Salomo des Nachts und sprach zu ihm: Salomo, es gibt kein Leben ohne Krisen. Früher oder später werden Krisen auf dich und dein Volk zukommen, unvermeidlich. Mal wird es eine Dürre sein, mal eine Naturkatastrophe, vielleicht auch mal eine Pandemie. Es wird hart werden, manchmal sogar furchtbar. Aber eben nicht nur. In jeder Krise steckt eine Chance. In jeder dieser Krisen wird etwas Neues für euch zu entdecken sein. In jeder dieser Krisen wird es eine Kraftquelle für euch geben. In jeder dieser Krisen könnt ihr Sinn und Hoffnung und Trost für euch finden. Oh, das klingt gut. Sinn, Hoffnung und Trost. Aber die Frage ist, wie finde ich heute im Jahre 2021 diesen Weg hin zu Trost und Kraft und Sinn und Hoffnung in dieser Krise? Hier zeigt Gott Salomo und dem Volk Israel und ich glaube damit auch uns, wie wir in großen Krisen Trost finden, zu neuer Kraft, zu neuem Sinn und zu neuer Hoffnung. Im Originaltext heißt das: Wenn dann mein Volk, das meinen Namen trägt, sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich es vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Da stecken diese drei Sachen drin. Der Weg hin zu Trost und Kraft und Sinn und Hoffnung in Krisen führt über Demut, Gebet und Umkehr. Als erstes Demut. Oder, wie es vielleicht auch Petrus ausdrückt im Neuen Testament, bekleidet euch mit Demut, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Der Weg hin zu Trost und Kraft und Sinn und Hoffnung in Krisen führt über Demut. Echte Krisen sind ohnehin zu groß für uns selbst. Sie sind oft unüberschaubar, zu wuchtig, zu komplex, dass wir sie so einfach mit unserer menschlichen Weisheit auflösen könnten, verstehen könnten, bis ins Kleinste. Solange wir in großen Krisen das Heil vor allem von uns selbst erwarten, solange wir uns für Gott halten und verzweifelt und manchmal verbissen versuchen, uns selbst zu erlösen, uns selbst mit dem Schopf aus dem Sumpf zu ziehen, solange werden wir immer tiefer in die Krise versinken. Für Krisenzeiten gilt das, was eigentlich auch sonst gilt, aber noch viel mehr. An Gottes Segen ist alles gelegen. Oder für Handwerker, wenn der Herr nicht das Haus baut, so bauen umsonst die daran bauen. Der Leitsatz in Westeuropa seit der wichtigen Zeit der Aufklärung lautet: Mit Hilfe der Wissenschaften können wir alles wissen und alles tun. Klingt gut, klingt zu schön, um wahr zu sein. Spätestens seit der Aufklärung unterwerfen wir uns die Welt und sitzen dabei oft hoch zu Ross. Und das gilt aber auch im Persönlichen. Auch unser eigenes Leben betrachten wir oft so, als würde es nur uns gehören. Meist gehen wir mit unserer Zeit, mit unserer Kraft, mit unserem Geld so um, wie wir es für richtig halten und wie es sich für uns gut anfühlt. Auf Dauer aber fährt ein solches Leben immer gegen die Wand. Und eine Krise kann man so schon gar nicht bestehen. Wenn wir Gott ausklammern, Gott nicht fragen, auf Gott nicht hören, dann schneiden wir uns ab von der Quelle der Weisheit, von der Quelle allen Trostes und von der Quelle aller Kraft. Wichtig für uns persönlich bis hin zum letzten Politiker ist, der vielleicht auch nichts mit Gott zu tun hat, von unserem hohen Ross herunterzusteigen und zu Gott zu sagen: Herr, hier bin ich. Komm, sei du der Herr meines Lebens und hilf mir und gestalte mein Leben auch in dieser schwierigen Zeit. Demut, unpopulär bis zum Abwinken, ist angesagt. Ich muss diese Krise gar nicht bis ins Letzte verstehen. Ich muss mich nicht selbst retten. Ich darf mich Gott anvertrauen und mich in seinen Händen, in seine Hände begeben. Ein zweites, was in diesem zweiten Chronikenbuch drin steckt, ist das Gebet. Im Grunde ist Gebet praktizierte Demut. Ich weiß, man kann eigentlich auch überheblich beten, aber grundsätzlich gilt, wer überheblich ist, der betet in der Regel nicht. Weshalb auch? Wer überheblich ist, kann und will sich selber heilen. Wer überheblich ist, braucht und will keinem Gott oder einem anderen Danke sagen. Wer überheblich ist, kommt keinenfalls auf die Idee, Gott um Rat zu fragen. Wenn wir beten, üben wir also eine gute innere Haltung ein. Wir schauen dann auf Gott, suchen sein Angesicht, seine Nähe, seine Hilfe, seine Weisheit. Wenn wir beten, docken wir innerlich an dieser Quelle der Weisheit an, des Trostes und der Kraft für unser Leben. Ich glaube, dass Jesus das menschliche Angesicht Gottes ist. In Jesus hat Gottes Herz, hat Gottes Wesen menschliche Gestalt angenommen. Wenn wir also Gottes Angesicht suchen wollen, dann müssen wir auf Jesus schauen. Dann sind es Worte aus dem Neuen Testament, die uns Gottes Angesicht finden lassen, in der Hoffnung, dass wir danach suchen. Und menschlich gesehen ist es ja so, wenn wir ein Problem haben, dann suchen wir ja auch so lange, bis wir eine Lösung gefunden haben. Wir haben in unserer Gemeinde aktuell zweimal in der Woche so eine offene Kirche, wo einfach die Möglichkeit ist, für eine Stunde vorbeizukommen, zu reden, zu beten, eine Kerze anzuzünden. Und mir ist neulich passiert, dass ich diese hübsche Glasvase berührt habe und da ist Wachs von einer Kerze, die an war, gegen die Wand gelaufen. Und meine Aufgabe war jetzt wieder, diese wunderschöne Vase von dem Wachs zu befreien. Und ich habe auch so lange gesucht, bis ich es irgendwie hingekriegt habe, dass sie, naja, doch einigermaßen sauber geworden ist. Wer sucht, der findet. Und spätestens im Internet gibt es auf viele Fragen eine Antwort. Der dritte und letzte Gedanke, Umkehr. Es gibt bei manchen Menschen diesen Verdacht, dass die Wege, die Gott gut findet, für uns Menschen langweilig, öde, spießig sein könnten. Fromm sein, sagen sie, heißt Lebenszeit vergeuden. Das ist überhaupt nichts für mich. Und das Gemeine daran ist, es ist genau umgekehrt. Gott ist die Quelle und der Erfinder von allem, was schön und heilsam und erfüllend und gut ist. Zeige mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle, ungetrübtes Glück. Hält deine Hand ewig bereit. So können wir es im Psalm 16 lesen. Wenn wir in der Bibel immer wieder Gebote und Verboten begegnen, dann nicht, weil Gott uns damit nerven möchte oder die Lebensfreude verderben will, sondern weil er uns dadurch mitteilen möchte, wenn du dies tust oder jenes lässt, dann beschädigst du nicht dein Leben und das Leben anderer. Wenn du Lästereien freien Lauf lässt, nur an dich selber denkst, dein Geld für sinnlosen Konsum verschwendest, wenn du untreu bist, deine Launen an deine Mitmenschen auslässt, wenn du selber gern streitest, den Rechthaber heraushängen lässt, dich in übermäßigen Medien- oder Alkoholkonsum stürzt, dann saugst du dich mit negativer Energie voll und wirst zu einer Giftspritze für andere, auf die die anderen nicht Monate, wochenlang warten müssen. Wenn du dich hingegen für den Weg der Liebe entscheidest, wenn du anderen gern und regelmäßig Gutes tun möchtest, wenn du vergeben kannst, wenn du treu bist, die Wahrheit sagen kannst, wenn du seine Nähe suchst und dich auf sein heiliges Abenteuer mit dir, mit deinem Leben einlässt, wird er dich so führen, dass dein Leben aufblühen wird und du dich entfalten kannst. Oder kurz zusammengefasst, es gibt Wege zu leben, die sind zutiefst gut. Und es gibt Wege, die über kurz oder lang in den Abgrund führen. Auch wenn die Wege, die Gott uns leiten möchte, zutiefst gut sind, können ungute Wege auf uns trotzdem so eine seltsame Anziehungskraft ausüben, dass wir sie faszinierend finden. Wir verlieben uns allzu leicht in manche ungute Angewohnheiten und schlechte Wege. Die süße Schmandtorte oder die saftigen Rippchen scheinen nun mal doch besser zu schmecken als so eine grüne Salatgurke oder gerade so eine grüne Paprika. Wenn wir uns Gott im Gebet nähern und in der Bibel nach seinem Willen für unser Leben suchen, dann wird sich unser Eigenwille, unsere Überheblichkeit, unser dunkles Verliebtsein in manchen falschen Wegen schmerzhaft in uns aufbäumen. Und es wird ein Kampf toben in uns zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis. Aber es ist ein guter, heilsamer Kampf, der in eine Freiheit führt. Auch gerade in diesen Krisenzeiten. Hin zur Quelle allen Trostes, aller Weisheit und aller Kraft. Hinein in ein Leben voller Sinn. Aus diesem Grund, in jeder Krise lauert mindestens eine Chance. Und das wünsche ich uns, diese zu entdecken mit Gottes Hilfe. Amen.